ARD Sounds.
Deutschland verpasst zum ersten Mal einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Israel und Libanon einigen sich in den USA auf eine Waffenruhe. Das US-Repräsentantenhaus stimmt symbolisch für ein Ende des Iran-Kriegs. Tote und Verletzte bei ukrainischen Angriffen auf die annektierte Halbinsel Krim. Die EU startet demnächst Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau. Und Nordkorea will sein Atomprogramm ausbauen. Hallo, ich bin Emily Seidel aus der NDR Nachrichtenredaktion und hier ist die kompakte Frühausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 4. Juni um 7.30 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen, dem täglichen Podcast über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen. Im Rennen um einen nicht ständigen Sitz im mächtigsten UN-Gremium, dem UN-Sicherheitsrat, geht Deutschland erstmals leer aus. Bei der Wahl in New York unterlag die Bundesrepublik Portugal und Österreich deutlich. Außenminister Wadephul sprach in den Tagesthemen von einer herben Niederlage. Unser New York-Korrespondent Martin Ganselmeier erklärt die Gründe für das Scheitern Deutschlands.
Ja, da gibt es sicher verschiedene Gründe, aber ein Hauptgrund aus meiner Sicht ist sicherlich, dass Österreich und Portugal schon vor 15 bzw. 13 Jahren den Finger gehoben haben und gesagt haben, wir wollen 2027, 2028 in den UN-Sicherheitsrat. Und Deutschland hat dies erst 2020 getan, also mit deutlicher Verspätung. Man hat so auch so ein bisschen im Nachhinein gesagt, naja, bei den westeuropäischen Staaten wissen doch alle, dass Deutschland alle 8 Jahre in den UN-Sicherheitsrat will. Aber dieser Automatismus, dass eine wirtschaftsstarke Nation dann gewählt wird und reinkommt, da könnte ich mir denken, haben gerade die kleineren Mitgliedstaaten hier bei den Vereinten Nationen gesagt, nee, das sehen wir nicht so. Österreich hat das sehr geschickt gemacht, auch gesagt, wir sind neutral, wir sind eben nicht in der NATO. Das hat vielleicht auch geholfen. Also darin sehe ich den Hauptgrund.
Auch Deutschlands Nähe zu Israel und die Weigerung, das Vorgehen im Gaza-Krieg als völkerrechtswidrig zu erklären, könnte eine Rolle bei der Abstimmung gespielt haben. Außenminister Wadephul betonte nach der Wahlniederlage, dass sich die deutsche Regierung auch ohne Sitz im Sicherheitsrat weiter aktiv in den Vereinten Nationen engagieren will. In Deutschland kommt nach der Schlappe jetzt bereits Kritik am deutschen Vorgehen im Vorfeld der Wahl auf. AfD, Grüne und Linke machen aus unterschiedlichen Gründen die Bundesregierung für das Scheitern verantwortlich. Eigentlich gilt schon seit April eine Waffenruhe. Jetzt haben Israel und der Libanon zugesagt, sie auch umzusetzen. Ob das gelingt, ist aber abhängig davon, dass die Hisbollah ihre Angriffe einstellt. Das steht in der Erklärung, die beide Länder nach Gesprächen in Washington vorgelegt haben. Außerdem soll sich die pro-iranische Miliz aus bestimmten Gebieten zurückziehen, die Kontrolle übernimmt die libanesische Armee. Die Hisbollah lehnt die vereinbarte Waffenruhe allerdings weiter ab und war an den Gesprächen nicht beteiligt. Das US-Repräsentantenhaus hat für den Abzug des Militärs aus Kampfhandlungen mit dem Iran gestimmt und damit den politischen Druck auf Präsident Donald Trump erhöht. Samuel Jakisch berichtet von der Bedeutung der Abstimmung, die als symbolisch gilt.
Der Beschluss ist lediglich ein politisches Symbol, ohne praktische Konsequenz für den Kurs der US-Regierung. Denn damit die Resolution in Kraft treten könnte, müsste zunächst die Senatskammer zustimmen. Anschließend könnte US-Präsident Donald Trump den Beschluss per Veto stoppen. Mit der Abstimmung hat das Parlament den Druck auf Präsident Trump erhöht. Denn auch 4 Abgeordnete aus Trumps eigener Partei, der Republikaner, stimmten mit den oppositionellen Demokraten, die den Text eingebracht hatten. Innerhalb der Republikanischen Partei gibt es verbreitete Kritik am Militäreinsatz der USA im Nahen Osten. Bereits vor 2 Wochen hatte der US-Senat erstmals für eine stärkere Kontrolle der Kriegsführung im Iran gestimmt. Auch diese Mehrheit kam durch abweichende Republikaner zustande, die mit der Linie ihres Präsidenten nicht einverstanden sind.
Wir blicken nach Russland. Parallel zum gestern eröffneten Wirtschaftsforum im russischen St. Petersburg, zu dem auch Delegierte der AfD und deutsche Unternehmer gereist sind, gab es ja bereits ukrainische Drohnenangriffe. Jetzt wird von 9 Angriffen in der Nacht berichtet. Bei einem ukrainischen Angriff auf die Stadt Simferopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim wurden nach russischen Angaben 3 Menschen getötet und 7 weitere verletzt. Das teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergei Aksionow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Um welche Art von Angriff es sich handelte, ließ er offen. Zum Teil lassen sich die Angaben bisher nicht unabhängig überprüfen. Und parallel zum Wirtschaftsforum in St. Petersburg fand auch ein Treffen zwischen NATO-Generalsekretär Rutte mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj statt. Rutte beschrieb bei seinem Besuch die Situation im russischen Angriffskrieg als zunehmend günstig für die Ukraine. Russland sei zunehmend verzweifelt und verliere monatlich mehr Soldaten als die Sowjetunion in 10 Jahren Krieg in Afghanistan. Er wandte sich mit der Botschaft an junge Russen, dass die russische Propaganda sie betrüge. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte bei der gemeinsamen Pressekonferenz, dass er mit Rutte eine längerfristige Finanzierung der Ukraine besprochen habe. Gute Nachrichten für die Ukraine bedeutet auch die möglicherweise bald startenden EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Das hat die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Danach haben die Vorbereitungen begonnen, damit der erste Verhandlungsabschnitt eröffnet werden kann. Im Idealfall sollen die Gespräche Mitte Juni starten, dann findet ein EU-Ministertreffen in Luxemburg statt. Eigentlich sollten die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau schon vor 2 Jahren beginnen, damals gab es aber ein Veto aus Ungarn. Mit der neuen ungarischen Regierung unter Ministerpräsident Motyar ist jetzt Bewegung in den Prozess gekommen. Die Beitrittsgespräche dauern oft Jahre und es steht auch nicht fest, ob sie tatsächlich zu einer EU-Mitgliedschaft führen. Und als letztes erreicht uns noch eine Nachricht aus Nordkorea. Machthaber Kim Jong-un hat einen massiven Ausbau der militärischen Atomkapazitäten angekündigt. Schon in den vergangenen Jahren habe sich die Produktion von waffenfähigem Atommaterial mehr als verdoppelt. Unser Korrespondent Thorsten Iffland berichtet aus Tokio.
Kim hat am Rande eines Besuchs einer neuen Produktionsanlage für Nuklearmaterial von einem ehrgeizigen Zukunftsplan für sein Land gesprochen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, dass die Atomstreitkräfte Nordkoreas in einem exponentiellen Tempo gestärkt werden sollen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Ankündigungen nicht. Allerdings hatte im April auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA mitgeteilt, dass Nordkorea seine Kapazitäten zum Bau von Atomwaffen sehr deutlich ausgeweitet habe. Das Regime um Kim Jong-un bezeichnet sein Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes. Das isolierte Nordkorea sieht sich vor allem durch die USA militärisch bedroht.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Emily Seidel. Vielen Dank für euer Interesse.